Ja, dann dürfen wir heute Abend weiterfahren mit unserem Thema Nachfolge ist Herzenssache. Wir sind ja bei den ganz praktischen Aspekten der Nachfolge, haben wir gesagt, Nachfolge ist immer praktisch, Nachfolge in der Theorie nützt überhaupt nichts. Und ein wichtiges Thema ist eben das, wie wir vor dieser Welt auftreten als Boten Gottes. Wir gehören ja nicht mehr uns selber. Wir können unser Äußeres auch nicht mehr selber bestimmen. So wie der natürliche Mensch, das ist eines der Grundrechte, würde die Welt heute sagen. Ich kann selber bestimmen, wie ich mich kleide. Und da würde viel Widerstand aufkommen oder kommt auch immer wieder auf. Dort, wo zum Beispiel noch Kleidervorschriften da sind, Uniformvorschriften, Schuluniformen oder so, das kennt man heute praktisch nicht mehr. Genau wegen diesem Grund. Ich kann doch selber bestimmen, was ich anziehe. Das ist ein menschliches Grundrecht. Und wir müssen uns einfach immer wieder bewusst sein, dass ein Teil des biblischen Denkens, das völlig anders ist, als wir noch uns selber gehörten, dass wir eben nicht mehr uns selber gehören, sondern dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, mit einer Botschaft, die ganz klar festgelegt ist. Wir sind nicht frei, dazu zu tun oder wegzunehmen. Und wir sind nicht frei, so uns zu verhalten, wie wir gerne möchten oder wie wir vor unserer Bekehrung und Wiedergeburt uns verhalten haben. Wir sind nicht frei, sondern wir sind gebunden an das Wort, an den Willen Gottes. Und wer entdeckt hat, was das bedeutet, gebunden zu sein an den Willen Gottes, der wird merken, dass ja erst genau da die wahre Freiheit ist, nach der der Mensch so sich sehnt. Weil wenn der Weltmensch sich einredet, ich habe ein Grundrecht, ich kann selber bestimmen, wird er immer geknechtet sein. Von seinen Lüsten, von der Sünde, von der Dunkelheit, vom Satan schlussendlich. Nur realisiert er es lange Zeit nicht. Aber die allermeisten Menschen, da bin ich sicher, so gottlos, wie immer sie auch sind, realisieren früher oder später, dass sie Sklaven sind. Sklaven der Sünde. Und wenn wir Sklaven Christi werden und Sklaven seines Willens, merken wir, in welche Freiheit wir kommen, in welche Herrlichkeit wir da eintreten. Und ich hoffe, dass das schon ein bisschen herausgekommen ist bei diesem Thema, wie sehr es darum geht, dass unser Herz das erkennt, wie Gott Gutes meint mit uns, mit seinem Willen, mit seinen Geboten, mit seinen Satzungen, die er uns gibt. Sie sind uns gegeben, damit wir Leben im Überfluss finden, gemäß Johannes 10,10. Dazu ist Christus gekommen, um uns überfließendes Leben zu geben. Und dieses überfließende Leben liegt genau im Tun seines Willens und nirgends sonst. Und das ist mein Gebet, dass wir das weiter wahrnehmen dürfen, wenn wir in diesem Thema weitergehen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Kleider eine Sprache sind, wie ein ausgeprägt starkes Kommunikationsmittel. Die Kleider sind weit davon weg, dass Kleider neutral sind. Genauso weit weg ist es, dass der Musikstil neutral ist. Das ist eine Lüge, das ist überhaupt nicht wahr. Und so ist auch unser Äußeres, unsere Kleidung nicht neutral, sondern es drückt eine starke Botschaft aus. Und dann haben wir gesehen, was das für Leute sind, die die heutige Mode geschaffen haben, die zu dieser radikalen Veränderung in den letzten Jahrzehnten geführt haben. Wer dahinter steht, ganz kurz haben wir das beleuchtet. Dann haben wir uns beschäftigt mit dem Männerproblem, dass eben die visuellen Aspekte unserer Umwelt auf den Mann ganz anders wirken als auf die Frau, wie stark das gerade eben auch visuelle Reize sich im Mann festsetzen, wie ausgeprägt der Mann darauf reagieren muss. Er kann nicht anders in seinem Fleisch. Und wie wichtig es ist, dass wir eben gegenseitig Rücksicht nehmen, der Mann seine Blicke zu zügeln lernt, mit der Hilfe Gottes, durch den Geist Gottes, und gleichzeitig die Frau realisiert, wie groß ihre Verantwortung ist, keine Versuchung, keinen Anstoß zur Sünde für den Mann zu bewirken. Tatsache ist aber eben, dass viele Frauen ungenügend verstehen, wie enorm stark diese visuellen Reize für die gefallene männliche Sexualität sind. Das ist das Problem. Die Sündenfallveränderung des männlichen Empfindens. Was da passiert ist, dass plötzlich aus einem Gottesgeschenk des sexuellen Empfindens beim Mann durch die Sünde eine schwere, starke, sündige Begierde wurde. Eine Veränderung, die nur noch oder fast ausschließlich auf böse Lust sich konzentriert. Und das ist eine ganz wesentliche Veränderung, und darum ist die Verantwortung so groß. Wir haben auch gesehen, dass dieses Männerproblem keine Frage der geistlichen Reife ist, schlussendlich. Das heißt, auch der geistlich reife Mann kann nicht denken, ah, jetzt bin ich reif, jetzt bin ich das Problem los. Und seine Augen würden irgendwie anders reagieren. Oder das, was durch seine Augen hineingeht und sofort in der gleichen Sekunde auf seiner Hirnrinde diese Dinge auslöst, dass das nicht mehr so wäre. Das stimmt nicht. Das reagiert bis zum Schluss genau gleich. Auch wenn wir geistlich wachsen dürfen und lernen dürfen, was lernen wir? Mit diesen Reizen umzugehen? Nein. Sondern sie zu vermeiden, zu fliehen. Und genau das wird bis ans Ende unseres Lebens als Männer, als Brüder, die einzig wirksame Taktik sein. Das Fliehen. Damit umgehen, vergiss es, dass du das lernen willst. Aber das Fliehen, da müssen wir immer mehr sensibilisiert sein. Wir haben das Beispiel von David gesehen, wie er schreibt im Psalm 101, ich habe mich entschlossen, nichts Schändliches vor meine Augen zu stellen. Als König, ich will handeln, wie ein König handelt. Nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Ich will das Unrecht in meinem Reich bekämpfen. Ich will den Gottlosen zurechtweisen. Ich will gegen Sünde einen Wall aufbauen. Und dein sein überaus großes Versagen mit Bathseba, das zu einer Welle von Sünden geführt hat, bis hin zum Mord. Bei einem König, bei einem geistlich reifen Mann, Kampf erprobt. Und die Bibel spricht so offen über solche Dinge zu unserer Warnung, damit wir realisieren, wie ernsthaft das Problem ist. Und das allein, diese Tatsache allein, das Männerproblem allein, muss dazu führen, dass sich die geistlich gesinnte Frau sehr stark Gedanken macht, wie sie wirkt auf Männer, was für sie, was richtig ist oder was falsch ist. Wie sie sich wirklich für den Herrn kleidet und nicht für sich selber. Das allein müsste genug Argument sein, um dazu zu führen, dass die geistliche Frau merkt, ich kann nicht anders als mich bedecken und züchtig zu kleiden, wie die Bibel das sagt. Heute wollen wir richtig eintauchen in das Wort Gottes. Darum habe ich gesagt am Anfang, es hat mit Arbeit zu tun, und wir wollen uns versuchen, noch einmal richtig zu konzentrieren auf sein Wort. Ich bin jetzt auf Seite 21, dort im Skript. Wir wollen einige wichtige Eigenschaften im Verhalten der Gläubigen anschauen. Es ist erstaunlich, wie viel das Neue Testament ganz konkret wird und über unsere Eigenschaften, die wir haben sollen, spricht. Und ich freue mich an diesen Teil, weil es ist wieder ganz anders als die letzten, wo wir das Negative aufzählen mussten. Es geht um das Wort Gottes. Und es geht vor allem genau gleich Männer an wie Frauen. Es betrifft uns beide völlig identisch. Es ist wieder in erster Linie das Herz und das Gewissen des Gläubigen angesprochen mit diesen Stellen. Und ihr werdet merken, dass es nicht in erster Linie bei diesen Eigenschaften des Gläubigen irgendwie um den Charakter geht, beziehungsweise um das Temperament. Der Charakter, der die Persönlichkeit eines Menschen ja prägt. Es geht nicht in erster Linie darum, obwohl diese Dinge, diese Eigenschaften zu einer Charakterveränderung führen werden und zu einer Charakterbildung, zu einer geistlichen Charakterveränderung. Das ist so herrlich. Aber zuerst geht es darum, dass wir lernen, in diesen Eigenschaften zu leben. Wir wollen sprechen von geistlichen Eigenschaften oder wir könnten auch sagen von geistgewirkten Eigenschaften. Gemeint ist also, wenn wir sagen geistgewirkt, Geistesfrucht. Was ist denn Geistesfrucht? Es ist auch immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst sind, was das bedeutet. Was ist eigentlich Geistesfrucht? Die Frucht des Geistes. Aus was besteht die Frucht des Geistes in unserem Leben? Aus den Wesenseigenschaften Jesu. Geistesfrucht ist nichts anderes als das Wesen des Herrn Jesus uns dargestellt. Wie ist denn der Herr Jesus? Lies im Neuen Testament, welches die Früchte des Geistes sind. Dann wissen wir, wie der Herr Jesus ist. Und diese Eigenschaften, von denen wir jetzt reden wollen, sind dem natürlichen Menschen ziemlich fremd. Ziemlich bis total fremd. Denken wir an Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist L. Was ist zuerst? Liebe. Dann zweimal Fr. Nämlich Friede, Freude und dann Sanftmut oder Geduld, genau. Und dann wieder ein Fr. Freundlichkeit und dann wieder ein G. Güte und dann wieder ein G oder ein TR. Ist beides richtig? Treue oder? Was heißt Treue auf Griechisch? Noch das gleiche Wort auf Deutsch dann. Treue oder Pistis heißt Glaube. Das ist das gleiche Wort. Pistis, Glaube, ist genau das gleiche. Einmal wird es mit Treue und einmal mit Glaube übersetzt im Neuen Testament. Auf Englisch heißt es Faith, dort in Galater 5, 22. Also, jetzt sind wir bei Freundlichkeit, Güte, Treue oder Glaube und dann noch zwei mit S, Sanftmut und dann dieses wichtig, oft in der Bibel, wenn etwas ganz besonders wichtig ist, steht es am Schluss oder am Anfang. Und hier sind beide, das erste Wort und das letzte Wort, überaus wichtig, Frucht des Geistes, Liebe und das Letzte, die Selbstbeherrschung. Darüber wollen wir heute jetzt eben noch etwas mehr sprechen. Im Neuen Testament finden wir noch viele weitere solche Eigenschaften Oder wir könnten eben sagen, geistgewirkte Eigenschaften, Früchte des Geistes. Und ebenso viele Aufforderungen, dass wir in diesen Eigenschaften wandeln sollen. Das heißt, dass wir entsprechend diesen Eigenschaften uns verhalten sollen, handeln sollen, wandeln sollen. Und zwar mit welcher Motivation oder aus welchem Grund? Aus innerer Überzeugung. Nicht als du musst oder ich versuche jetzt so, sondern aus innerer Überzeugung soll diese Eigenschaft mein Verhalten prägen. Und es soll eben daher von Herzen kommen, dass ich in diesen Eigenschaften wandle. Und es soll nicht irgend für jemanden sein, sondern in erster Linie für den Herrn Jesus sein, dass ich in dieser Eigenschaft lebe. Es soll aus Liebe zu ihm sein und damit auch aus Liebe zu den Geschwistern. Und zum Schluss auch aus Liebe zu allen Menschen. Das ist die Gewichtung, die uns das Neue Testament so klar und deutlich gibt. In erster Linie für den Herrn. Und zwar aus Liebe zu ihm. Und dann für die Geschwister. Und dann für alle Menschen. Was für ein Segen sind geistlich Gesinnte, echte Gläubige in dieser Welt. Was für ein Segen. Menschen, die in diesen Eigenschaften wandeln. Ich glaube, manchmal die Welt realisiert das mehr als wir Christen selber. Und jetzt ist eine ganz interessante Tatsache. Diese Eigenschaften, dieses Verhalten stellt sich in unserem Leben automatisch ein. Automatisch. Wie denn? Wenn wir gemäß dem Geist wandeln. Oder im Geist wandeln. Wie wir das in Galater 5, 16 lesen oder 17. Dann stellen sich diese Eigenschaften automatisch ein in unserem Leben. Wir müssen nicht uns bemühen darum. Es wird automatisch so sich ändern in unserem Leben. Die Bibel nennt dieses Verhalten bzw. das Ausleben dieser geistlichen Eigenschaften ganz einfach. Es sagt dem Gutes tun. Gutes tun. Wir sollen Gutes tun. Oder ein anderer häufiger Ausdruck, gute Werke. Die guten Werke, die so wichtig sind im Neuen Testament, sind nichts anderes als das Ausleben der geistgewirkten Eigenschaften in unserem Leben. Und diese Eigenschaften kommen automatisch. Ist das nicht herrlich? Automatisch, wenn wir im Geist wandeln. Das heißt, wenn wir uns unterordnen, wenn wir aufhören, selber zu bestimmen, wenn wir das umsetzen, dass wir nicht mehr uns selber gehören, sondern ihm, dann wird der Geist Gottes übernehmen in unserem Leben und er wird uns prägen. Und dann kommen diese herrlichen Eigenschaften. Was hat der Herr gesagt? Wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, so werden Ströme lebendigen Wassers fließen aus unserem Leben. Genau das ist gemeint. Die Auswirkungen, dass der Geist Gottes unser Leben völlig bestimmen darf und wir in völliger Unterordnung unter seinem Willen leben. Dann fließen Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leib, das heißt aus unserem physischen Dasein. Und dann dürfen wir ein Segen sein für unsere Umgebung. Das sind tiefe geistliche Zusammenhänge und ich hoffe, dass wir ein bisschen davon erahnen dürfen. Ich möchte noch den die Stelle in Galater 6 lesen. Galater 5 ist ja auch ganz wichtig, die Zeit reicht nicht, das zu lesen, aber dort von Vers 16 bis 25, wo das eben beschrieben wird, der Wandel im Geist oder in der Kraft des Geistes, wie sich das auswirkt, dass wir dann die Lust des Fleisches nicht mehr vollbringen müssen. Und was es bedeutet, Vers 18, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, steht dort, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Was für eine herrliche Wahrheit. Was heißt das, nicht unter dem Gesetz zu sein? Dann sind wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Dort, wo das Gesetz herrscht, dort herrscht die Sünde. Wenn wir vom Geist geleitet werden, sind wir nicht mehr unter der Herrschaft, unter der Fuchtel der Sünde. Und dann eben die Aufzählung, die Frucht des Geistes, die Auswirkungen des Geistes in unserem Leben. Und Vers 23, gegen solche gibt es kein Gesetz. Oder anders gesagt, keine Verurteilung. Wer so lebt, wer so wandelt, für den gibt es keine Verurteilung. Kein Mensch kann kommen und anklagen. Darum steht zum Beispiel diese hohe Hürde auch in den Anforderungen für das Ältestenamt. Aber nicht nur für die Ältesten, für uns alle gilt das, dass wir unsträflich sein sollen. Genau das ist gemeint. Unverklagbar. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Gibt es keine Verurteilung. Diejenigen, die im Geist wandeln, in den Eigenschaften des Geistes, die Menschen mögen anrennen, kritisieren, verleumden, so viel sie wollen. Und das werden wir, wenn wir im Geist wandeln. Aber jede Anklage ist haltlos. In seiner Kraft dürfen wir unsträflich sein. Nicht aus uns, sondern aus seiner Kraft. Auch das ein unfassbarer Zusammenhang. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt oder die halten das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir durch den Geist Leben bekommen haben, durch den Geist wiedergeboren worden sind, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Es geht dann nicht, dass wir zurückkehren können in unseren Eigenwillen. Dann sollen wir im Geist leben und wandeln. Und dann lese ich noch eben in Kapitel 6, Verse 8 bis 10. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Ich hoffe, wir wissen jetzt ein bisschen besser, was gemeint ist mit Gutes tun. Lasst uns im Ausleben dieser geistgewirkten Eigenschaften nicht müde werden. Lasst uns jede Gelegenheit ausnützen, wo wir diese Dinge ausleben können. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jede Gelegenheit ausnutzen. Das ist Gutes tun. Und dann seht, was da steht. Welche Verheißung. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Das bedeutet, wenn wir so leben, im Geist, in diesen Eigenschaften, dann werden wir viel Ablehnung erleben. Dann werden wir nicht gleich Resultate sehen. Und dann sehen wir nicht gleich die Guten und die... Nein, es kommen viele Angriffe. Aber wir werden ernten, ist hier verheißen. wenn wir nicht ermatten. Darum steht, lasst uns nicht müde werden darin, nach diesen Dingen zu streben. Die Ernte kommt, das steht ja vorher. So oder so, die Ernte kommt. Wer auf sein Fleisch sät, wer lieber sein eigenes Ding dreht in diesem Leben, auch als Christ, als Wiedergeborener, er wird eine Ernte haben. Und wer auf den Geist sät, wer sich ausrichtet ganz auf diese geistgewirkten Eigenschaften, dass der Geist Gottes Raum hat in seinem Leben, er wird hier viel Ungemach erleben, sehr viel vielleicht sogar, aber die Ernte wird kommen. Und es wird eine Ernte sein, die in Ewigkeit bleiben wird. Nicht nur für 5 Minuten, schnell ein bisschen ein irdisches Freudchen und dann ist alles verflogen. Und dann noch der letzte Vers, Galater 6,10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ist es nicht herrlich, wie die Prioritäten immer wieder so klar und gut und ausgewogen gesetzt werden im Wort Gottes? Eben nützen wir jede Gelegenheit, um Gutes zu tun. Und denken wir daran, in erster Linie an den Geschwistern. Wir sollen Gutes tun an allen Menschen. Aber die Priorität ist in erster Linie an den Hausgenossen des Glaubens, an unseren Geschwistern in der Gemeinde. Darum ist die Gemeinde so wichtig. Es kann nicht sein, dass ein wirklich echtes Kind Gottes, wiedergeborenes Kind Gottes, sich nicht um die Gemeinde kümmert, keine Not hat, wenn es keine Gemeinde hat. Das ist nicht möglich. Sonst ist etwas ganz schief an diesem Glaubensgebäude. Der Geist Gottes wird immer uns dazu drängen, jede Gelegenheit auszunutzen, Gutes zu tun, in erster Linie an den Geschwistern. Dann eben der andere Ausdruck, statt Gutes tun, gute Werke. Auch ein großes und wichtiges Thema. Wir können nur einige Verse streifen. Es gibt so viele, wenn man das nachsucht in einer Suchmaschine, Werke, gute Werke im Neuen Testament. Ich möchte nur einige streifen hier, Apostelgeschichte 9,36, da wird die Tabitha beschrieben. Diese unscheinbare, aber wunderbare Frau aus Joppe, die dann krank wurde und gestorben und Petrus durfte sie auferwecken zum Leben wieder. Die Tabitha, und von ihr steht, sie war reich. Es war eine reiche Frau. An guten Werken. An guten Werken. Was würde wohl der Geist Gottes über mich sagen, über dich? Sind wir auch reich an guten Werken? Wir dürfen sicher sein, dass das ein Reichtum ist, der von keiner Motte gefressen werden kann, von keinem Rost aufgelöst werden kann, dieser Reichtum. Oder Epheser 2,10, dieser bekannte Vers. Denn wir sind seine Schöpfung oder sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Warum hat Gott uns wiedergeboren, neues Leben gegeben in Christus? Damit wir diese guten Werke tun und uns viel Reichtum sammeln in Ewigkeit und damit ihm viel Herrlichkeit und Ehre bewirken. Und am Schluss bleibt nur Reichtum übrig. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, müssen wir uns anstrengen und diese Werke suchen. Und der eine hat Glück und findet mehr von diesen Werken, der andere hat Pech und hat nicht so viel. Nein, es steht, die er, Gott, zuvor bereitet hat für einen jeden, damit wir in ihnen wandeln sollen. Sie sind schon vorbereitet. Aber wir müssen in ihnen wandeln. Und es ist unmöglich, in den eigenen Werken zu wandeln, auf den eigenen Wegen zu wandeln und in den guten Werken, die vorbereitet sind, zu wandeln. Das geht nicht. Das eine schließt das andere total aus. Wandeln im Geist. 1. Timotheus 2,10, das ist die Stelle, die uns noch intensiv beschäftigen wird im Zusammenhang mit unserem Thema über die Kleidung. Aber auch dort möchte ich rasch lesen. Erster Timotheus 2, 9 und 10. Ebenso, schreibt Paulus, will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Auch hier wieder, durch gute Werke. Und ich bin so froh, weiter im Neuen Testament zu lesen, dass die guten Werke überhaupt nicht nur die Frauen angehen. Nein, wir alle sollen, wo wir können, gute Werke tun. Aber in dieser Thematik, in Bezug auf die Kleidung, auf das Äußere, geht das ganz speziell die Frauen an. Weil die Bibel kennt die Frauen und kennt die Männer. Und unsere Situation heute ist überhaupt nichts Neues. Gott weiß doch, was wichtig ist für die Frau. Dass sie sich schmückt durch gute Werke, alle diejenigen, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Man kann sich nicht schmücken mit guten Werken, wenn man ein Pseudochrist ist, nur äußerlich den Lippen nach und nicht wirklich im Herzen. Das kommt langfristig nicht gut. Diese Stelle ist eine Schlüsselstelle zu unserem Thema, werden wir noch mehr begegnen. Dann im 1. Timotheus können wir noch blättern zu Kapitel 5, Vers 10. Da werden die guten Werke beschrieben der echten Witwen, die auch Unterstützung von der Gemeinde zugute haben. Das ist ja ganz ein strenger Anforderungskatalog, wer durch die Gemeinde unterstützt werden soll, was diese Frauen zu erfüllen hatten. Unter anderem mussten sie ein Zeugnis guter Werke haben. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 25, gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar. Das heißt, wenn wir jemand beobachten und wir haben einfach Mühe, dass wir irgendetwas wahrnehmen von diesen Eigenschaften, von diesen Geistgewirkten, die zu guten Werken führen. Und diese Person beteuert dann, dass sie gute Werke tut und sagt, ja, weißt du, es wird einmal in der Ewigkeit auskommen, wie all die guten Werke, die ich getan habe. Aber die Umgebung nimmt das nicht wahr. Das kann irgendwie nicht sein, aufgrund dieses Wortes. Gute Werke, nicht alle gute Werke. Viele gute Werke werden im Verborgenen getan, das ist schon klar. Aber es ist nicht möglich, dass jemand gute Werke tut, darin wandelt und die Umgebung nimmt das nicht wahr. Das geht nicht gemäß dem Wort Gottes. 2. Timotheus 2, Vers 21 ist auch noch so ein wichtiger Vers über die guten Werke. Im Zusammenhang mit der Absonderung vom Bösen, dieses Bild vom großen Haus der Christenheit, Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Und wir sollen uns trennen von den Gefäßen zur Unehre. Und wenn wir das tun, steht da, wenn nun jemand sich von solchen reinigt, die Absonderung lebt und konsequent durchführt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Weitere Voraussetzung, dass wir in diesen guten Werken wandeln können, dass wir die persönliche und geistliche Absonderung vom Bösen und von der falschen Religiosität auch konkret umsetzen. Sonst geht es nicht. 2. Timotheus 3,17, auch so ein bekannter Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was brauchen wir also, um in den guten Werken zu wandeln und zu wachsen? Alle Schrift, alle Schrift. Das deckt sich noch ein paar Verse weiter eben mit dieser Ermahnung an Timotheus. Verkündige das Wort, lehre das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das ist unsere Aufgabe in der Gemeinde. Verkündigen, predigen, lehren. Und aufnehmen, arbeiten mit dem Wort. Es ist Arbeit. Es ist nicht Unterhaltung. Das ist tatsächlich wahr. Der Titusbrief ist ein ganz wunderbarer Brief, voll mit solchen Ratschlägen. Und auch hier finden wir sehr häufig über die guten Werke geschrieben, zum Beispiel Titus 1, Vers 16, mit einer Warnung im negativen Sinn werden die widerspenstigen und leeren Schwätzer und Verführer aufgeführt. Und da steht sie eben vor, Gott zu kennen. Oh, wie viele Menschen heute geben vor, Gott zu kennen. Leere Schwätzer, Verführer. Aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Versteht ihr, wie wichtig die Werke sind, die guten Werke? Weil wir können daran erkennen, ob jemand echt ist oder unecht. Und wir können jetzt besser und besser unterscheiden. Das Unterscheidungsvermögen wird geschult, wenn wir wissen, was gute Werke sind. Das Ausleben der Wesenszüge Jesu, der geistgewirkten Eigenschaften. Und diese Menschen verleugnen ihn mit ihren Werken. Da finden wir nicht solche Eigenschaften. Da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam sind und zu jedem guten Werk untüchtig. Untüchtig zu jedem guten Werk. Eine schreckliche Beschreibung. Dann aber geht es weiter mit vielen guten Werken im guten Sinn im Titusbrief. 2 Vers 3 zum Beispiel, die, wieder über die Frau, die, wie sie sein soll, dass sie, wie es sich der Heiligen geziemt, nicht verleumderisch, nicht vielem Weingenuss ergeben, gemeint sind die älteren Frauen, sondern solche, die das Gute lehren oder die das Gute tun lehren. Was für ein Segen! Ältere Schwestern, die gerade die Jüngeren anleiten können im Gutes tun. Und dann weiter im Vers 7 im Kapitel 2. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Gerade für Leiter, für Verkündiger, für Führer im Volk Gottes. Ganz eine wichtige Aufforderung. Wir sollen uns zum Vorbild dieser guten Werke machen. Wir können das nicht selber, das ist ja auch hier nicht gemeint. Aber indem wir ihm treu sind und uns ihm ganz hingeben, dass wir zu einem Vorbild guter Werke werden. Dann Kapitel 2, Vers 14. Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig sei, gute Werke zu tun. Wozu sind wir geschaffen von Gott? Zu guten Werken. Das wird hier wieder bestätigt. Christus hat sich ein Volk zum Eigentum gereinigt, das eifrig sei, gute Werke zu tun. Wie kann man darauf kommen, wie das heute so oft passiert, die Werke so niederzureden? Ja, passt auf, wir reden nicht von Werken. Es ist alles nur Gnade. Und die Bibel spricht so viel über gute Werke, die wir tun sollen. Es geht noch weiter im Titus, Kapitel 3, Vers 1 schon wieder. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Alles nur Gnade? Vergiss die Werke, er hat alles getan. Was für eine Lüge, was für ein verdrehtes Evangelium. Natürlich hat er alles getan, damit wir gerettet werden. Aber wir sind gerettet, nicht aus guten Werken, aber zu guten Werken. Das eine große Ziel unseres großen Gottes, dass wir gerettet sind zu guten Werken. Dass wir etwas tun und nicht einfach etwas, sondern eben die vorbereiteten guten Werke. Vers 8 und dann 3, Vers 14, schon wieder. Gute Werke. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Wir sollen Frucht bringen für ihn. Gute Werke sind Frucht für unseren Gott. Denn es sind Werke, die entstehen durch die Eigenschaften Christi in uns. Und das bedeutet Frucht für Gott. Wie liebt Gott seinen Sohn? Und wie erfreut sich der Vater am Wesen seines Sohnes, an den Werken seines Sohnes? Und er hat ihn hingegeben, hat ihn losgelassen, um für uns Sühnung zu erwirken. Aber er wusste, es kommen nachher Brüder nach. Christus erwirbt sich Brüder. Die werden gleich sein wie er. Die werden auch solche Werke tun, an denen sich Gott so freut. An diesem Opfer, das aufsteigt und es ist ihm ein Wohlgeruch in der Nase. Die guten Werke der Gläubigen. Ich möchte noch als letzten Vers zum Thema gute Werke Hebräer 10, 24 lesen. Vers, den wir auch sehr gut kennen. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Zu Liebe und zu guten Werken. Wann hast du das letzte Mal jemanden zu guten Werken angespornt? Passiert oft, ohne dass wir es merken, hoffe ich, dass wir für jemanden Anstoß sind zu guten Werken. Zu Liebe. Beten wir dafür, dass wir uns gegenseitig anspornen, dass ich für den anderen ein Ansporn bin, für gute Werke zu tun, gemäß biblischer Definition. Die Eigenschaft Christi auszuleben in seinem Leben, sich verwandeln zu lassen. Und all dies sollen wir tun, das fasst uns Kolosser 3, 23 zusammen. All diese Eigenschaften ausleben, umsetzen, in das Wesen Jesu verwandelt werden, um gute Werke zu tun. Warum tun wir das? Für uns oder für irgendjemand sonst? Ja, wir tun es für einen, für ihn. Alles, was sie tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Und das ist die große Überschrift über unserem Thema. Wenn wir jetzt von der Kleidung sprechen oder wenn wir von anderen Dingen sprechen würden, von Musik oder irgendetwas, was so wichtig ist in unserem Leben, dass wir uns richtig verhalten. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Wir leben für ihn. Wir arbeiten für ihn. Wir erziehen unsere Kinder für ihn, für den Herrn. Wir kleiden uns für ihn, für unseren Herrn. Wir wollen jetzt einige solche Eigenschaften konkret betrachten, die eben zu diesem Gott wohlgefälligen Wandel gehören und die sich alle auf die Kleidung und das Äußere des Gläubigen eben anwenden lassen. Und damit sind sie für Mann und Frau gültig. In keiner Weise geht das nur die Schwestern etwas an. Und vor allem sind es viele Eigenschaften, die eben im Zusammenhang mit diesen zwei zentralen Stellen über das Äußere der Frau dort erwähnt werden. Und das ist nicht von ungefähr und es sind so wichtige Begriffe. Nicht alle sind aus diesen zwei Stellen. Ich möchte mit dieser ganz wichtigen Eigenschaft beginnen, der Selbstbeherrschung. Diese letzte Eigenschaft bei den Früchten oder der Frucht des Geistes, dieser Wesenszug des Herrn Jesus, Selbstbeherrschung. Ich glaube, wir haben noch viel zu wenig darüber gesprochen, was das ist und wie wichtig das diese Eigenschaft ist in unserem Leben. Das Griechisch, ich habe jetzt da jeweils die griechischen Wörter aufgeschrieben, nicht damit ihr die euch merken müsst oder so, sondern einfach, weil es einfacher ist, von den griechischen Begriffen aus die einzelnen Bibelstellen, wo das vorkommt, dann anzuschauen. Und eben dieses erste Wort heißt enkrateia, auf Griechisch das zusammengesetzt vom Wort kratos. Kratos heißt Kraft oder Herrschaft oder Kontrolle. Und da ist eine Vorsilbe dran, das N, das bedeutet innen oder von innen heraus oder in diesem Zusammenhang eben selbst. Gemeint ist die Selbstkontrolle. Die Selbstkontrolle. Und im biblischen Sinn bei diesem Wort ist natürlich gemeint die Kontrolle durch mein Inneres, aber nicht durch mein Fleisch, sondern durch den Geist. Die Kontrolle durch den Geist, durch die Kraft Gottes. Das steckt in diesem Wort Selbstbeherrschung. Dass wir da keine falsche Vorstellung haben, dass das etwas mit unserem Selbst und dass wir das selber können. Wir können uns beherrschen, wir haben die Kraft und so weiter. Nein, es bedeutet, aus unserem Inneren heraus kommt die Kontrolle, aber sie wird bewegt durch den Geist Gottes im Gotteskind, im Gläubigen. Eben Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit, wie es auch in einigen Übersetzungen steht. Bedeutet nichts anderes, als dass ich mich nicht beherrschen lasse von irgendetwas von außen. Ich lasse mich nicht beherrschen, weder von Lüsten, noch von Begierden, noch von Süchten, von irgendetwas in meiner Umgebung. Weder von Medien, noch von Bildern, noch von Musik, noch von Gefühlen. Selbstbeherrschung bedeutet, ich werde nicht bestimmt von meinen Gefühlen. Ich werde nicht beherrscht von meinen Gefühlen. Und schon gar nicht von meinem alten Ego, meinem Fleisch. Das ist die Geistesfrucht der Selbstbeherrschung. Überaus wichtige Eigenschaft. Weil wir wissen, der natürliche Mensch wird total beherrscht und geknechtet von seinen Lüsten und Begierden und Süchten, von seinen Gefühlen. Wir haben so ein Hoch von den Gefühlen in unserer Umwelt. Die Gefühle sind alles. Man verabschiedet sich heute nicht mehr, ich wünsche dir einen guten Tag oder so, sondern also dann, viel Spaß. Immer mehr hört man das. Beherrscht von den Gefühlen, von der Sucht, der Gier nach guten Gefühlen. Und sie sind immer weiter verbreitet, überall sichtbar, erhältlich. Und je mehr erhältlich das sie sind, desto in weiterer Ferne rücken sie. Man hat sie nicht mehr, die guten Gefühle. Ist alles nicht mehr echt. Selbstbeherrschung bedeutet, ich lasse mich nicht beherrschen, auch nicht von meinen Gefühlen. Das ist eine Frucht, eine Wirkung des Geistes. Das können wir nicht selber. Unser Fleisch ist 180 Grad anders. Es wird beherrscht von unseren Gefühlen. Diese Selbstbeherrschung, oder eigentlich eben Beherrschung durch den Geist, ist eine unschätzbar wichtige Geistesfrucht. Und gemeint ist, dass der Heilige Geist mich beherrscht. Das ist gemeint mit Selbstbeherrschung. Nicht mehr meine alte Sündennatur, das Fleisch, das alte Selbst, sondern das neue Selbst, das Leben Jesu, der Geist Gottes in mir. Er bestimmt und beherrscht. Schauen wir das Wort an, wie es vorkommt im Neuen Testament. Es kommt so direkt nur dreimal vor. Aber das Prinzip, der Gedanke dieses Wortes kommt sehr, sehr häufig vor im Neuen Testament. Aber wir wollen diese drei Stellen kurz anschauen, wo es direkt vorkommt. Apostelgeschichte 24. Vers 24 und 25, die Situation der Apostel Paulus in Jerusalem gefangen gesetzt und jetzt will der Statthalter Felix, der römische Statthalter, will mit ihm reden, er interessiert sich sehr für Paulus, er weiß viel vom Glauben der Felix, seine Frau Drusilla ist eine Jüdin und da steht im Vers 24, nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Paulus musste ihm erzählen über den Glauben an Christus. Was hat Paulus wohl erzählt? Wäre doch interessant zu wissen, das dabei gewesen zu sein, zu hören, wie er dem römischen Statthalter Felix, ein hoher Mann, wie er ihm den Glauben bezeugt hat. Aber wir lesen es in Vers 25. Als er, Paulus, aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Und er antwortete, für diesmal kannst du gehen, wenn ich aber Gelegenheit, Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Was hat ihm Paulus denn verkündigt über den Glauben an Christus? Er hat natürlich geredet von Gerechtigkeit. Natürlich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Sprich darüber, wie wir gerechtfertigt werden können vor Gott. Um vor ihm gerecht darzustellen. Gerechtigkeit ist ein wichtiger Begriff im Römischen Reich, in der römischen Philosophie, in der römischen Rechtsprechung. Gerechtigkeit, hoch gewertet. Ja, wie kann ich denn vor Gott gerecht werden? Nur durch das Opfer Jesu Christi, der sich selbst für mich gegeben hat, damit ich seine Gerechtigkeit bekomme, gerechtfertigt werde durch das Blut Jesu Christi. Natürlich hat er davon gesprochen. Aber wenn man davon spricht, muss man auch vom zukünftigen Gericht sprechen. Dass nämlich nicht alle automatisch gerechtfertigt sind durch den Tod Jesu, sondern dass ich mich beugen muss vor ihm, als Sünder beugen und das Erlösungswerk Jesu für mich in Anspruch nehmen. Und wer das nicht tut, der kommt in das zukünftige Gericht. Wer sich beugt vor ihm, kommt nicht ins Gericht. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht ins Gericht. Aber wer es nicht tut, der kommt ins zukünftige Gericht. Und dieses Gericht ist so sicher, wie nur sicher sein kann. Eine Frage der Zeit. Und das hat den Felix erschreckt. Zu Recht. Und der dritte Punkt, von dem er im Zusammenhang mit dem Glauben zu dem Felix spricht, interessant, ist über Enkrateia, die Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit, dieser eine wichtige Wesenszug Jesu Christi, der zu dem unsrigen Wesenszug werden soll. Das zeigt uns ein bisschen, wie wichtig diese Geistesfrucht ist, der Selbstbeherrschung. Dann die zweite Stelle haben wir schon zitiert, Galater 5,22, als letzte der neun Eigenschaften Jesu Christi, die dort aufgezählt werden, eben Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle oder Enthaltsamkeit. Es ist ja so, mit diesen Eigenschaften aus Galater 5,22, wenn wir gesagt haben, diese Eigenschaften sind dem Weltmenschen relativ ziemlich fremd oder völlig fremd. Wenn wir uns vorstellen, ja, aber der Weltmensch, Liebe, Freude, Friede, das kennen doch die Menschen alle auch. Das stimmt. Aber wie groß ist denn der Unterschied zwischen dem, was die Welt unter Liebe versteht und was das Wort Gottes unter Liebe versteht? Wie der Morgen von Abend entfernt ist, so weit sind diese Bedeutungen auseinander. Oder Freude. Die Welt kennt doch auch Freude, diese Eigenschaft. Viele Weltmenschen haben Freude, haben ein freudiges Wesen und so weiter. Ja, das stimmt. Aber es ist eine total andere Freude als die vom Geist gewirkte Freude. Und so geht es weiter. Friede, puh, weltlicher Friede und echter, geistlicher, biblischer, göttlicher Friede. Weit auseinander. Und so weiter. Geduld, Langmut und all die anderen Eigenschaften. Freundlichkeit. Völliger Unterschied. Die Freundlichkeit der Welt hat immer einen Hintergedanken, will auch wieder einsacken. Und die Freundlichkeit des Geistes denkt nie an auch wieder einsacken und wieder etwas zurückbekommen von der Freundlichkeit. Völlig etwas anderes. Und erst recht bei der Selbstbeherrschung. Auch der Weltmensch kann eine gewisse Grad von Selbstbeherrschung ausüben. Aber es ist eine völlig andere Eigenschaft als das, von dem die Bibel spricht. Weil die Bibel spricht von Selbstbeherrschung im Sinn von beherrscht durch den Geist Gottes. Und das kann die Welt nie und nimmer verstehen und kennen. Wichtig auch zu sehen, die Geistesfrucht soll in uns wachsen. Lass dich nicht entmutigen, wenn du Galater 5,22 liest und weißt, Gottes Wille ist es, dass diese Dinge in meinem Leben Realität sind. Ja, wir sollen leiden darunter, wenn wir realisieren, bei wie vielem wir noch weit davon weg sind. Aber wir sollen nicht darauf schauen, wir sollen auf ihn schauen. Wir wollen wachsen im Glauben, dass diese Dinge in uns zu blühen beginnen können, wachsen können. Und die letzte Stelle, wo das so genannt ist, ist 2. Petrus 1, Vers 6. Damit wollen wir dann für heute aufhören. 2. Petrus 1, Vers 6. Auch eine uns gut bekannte Stelle. So eine der zentralsten Stellen im Neuen Testament, diese Verse, Vers 3 bis 9 oder 10 oder 11 dort. Da steht in Vers 6, in der Erkenntnis aber Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber Gottesfurcht und so weiter. Der Zusammenhang ist ja der, dass uns hier auch eine Aufzählung der Geistesfrucht genannt wird. Ganz ähnlich wie in Galater 5, 22. Etwas andere Betonung, zum Teil ganz ähnlich. Aber es geht darum, dass seine göttliche Kraft uns all dies geschenkt hat. Nämlich, dass wir in einem Gott wohlgefälligen Leben wandeln können. Wenn wir es denn zulassen, wenn wir dem Geist Gottes Raum lassen in unserem Leben. Und zwar hat es uns das geschenkt, dadurch, dass wir ihn, den Herrn Jesus, erkannt haben, steht im Vers 3. Und durch diese Erkenntnis sind uns die überaus kostbaren Verheißungen zuteil geworden. Uns, die wir der göttlichen Natur teilhaftig werden dürfen. In das Wesen Jesu verwandelt werden dürfen, durch diese Eigenschaften. Und zwar geht es an diejenigen, an die echt wiedergeboren. Was ist ein Kennzeichen der echt wiedergeboren, wird hier beschrieben, solche, die dem Verderben in der Welt entflohen sind, welches durch die Begierde in der Welt herrscht. Oder Luther übersetzt, so ihr flieht den verderblichen Lüsten der Welt, irgendwie so. Auch eine sehr gute, treffende Übersetzung. Ein Merkmal der Gläubigen. Sie fliehen den verderblichen Lüsten, die in der Welt sind. Und weil das so ist, dass uns seine göttliche Kraft alles geschenkt hat, was wir brauchen, das war bis Vers 4, war sogar sozusagen, waren wir die passiv Empfangenden. Und jetzt ab Vers 5 werden wir die Aktiven. Weil das so ist, weil wir diese Kraft empfangen haben, dieses neue Leben, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben dar und so weiter. Man übersetzt vielleicht besser, so fügt zu eurem Glauben hinzu. Auch vom griechischen Wort her ist das die bessere Übersetzung. So, ihr habt Glauben, habt das alles bekommen von Gott, jetzt in euren aktiven Wandel fügt dem Glauben auch noch die Tugend hinzu. Tugend heißt, biblisch gesehen, das Tun des Lobenswerten. Wieder Gutes tun. Das ist Tugend. Fügt dem Glauben die Tugend hinzu und der Tugend die Erkenntnis. Gemeint ist die Vollerkenntnis Christi. Und damit die Erkenntnis des Willen Gottes. Glauben, tun des Lobenswerten, die Tugend. Nach der Tugend kommt die Erkenntnis, die Vollerkenntnis des Willen Gottes. Erkennen, was Gottes Willen ist, was sein guter, wohlgefälliger und heiliger Wille ist. Und nach der Erkenntnis sollen wir was hinzufügen? Die Selbstbeherrschung. Versteht ihr? Erkenntnis ist Theorie. Theoretisch habe ich etwas erkannt, aber jetzt kommt die Praxis. Und die äußert sich in Selbstbeherrschung. Beherrscht werden durch den Geist Gottes, nicht mehr durch mich selber. Nach der Selbstbeherrschung, die führt dann zu standhaftem Ausharren. Wenn ein Mensch nicht die göttliche Eigenschaft der Selbstbeherrschung hat, kann er nicht standhaft ausharren. Das geht nicht. Und so weiter. Auch hier eben diese Aufzählung, und das ist die dritte Stelle, wo dieses Wort Enkrateia vorkommt. Und wir sehen an vielen anderen Stellen, wie wichtig diese Eigenschaft ist, dass wir beherrscht werden vom Geist Gottes und nicht mehr von uns selber. Es gibt dann auch noch das Adjektiv dazu, aber das können wir vielleicht das nächste Mal dann noch anschauen. Das ist Die erste dieser Eigenschaften, die wir etwas näher anschauen wollten, es wird dann weitergehen mit der Gottseligkeit, mit der Gottwohlgefälligkeit, auch der Ehrfurcht gegen Gott, der Frömmigkeit, dann diesem speziellen Wort Aidos, das Schamgefühl oder die Zurückhaltung, dann die Keuschheit, Reinheit, dann die Sittsamkeit, ein wichtiger Ausdruck, und dann auch die Besonnenheit oder der gesunde Sinn, die gesunde Gesinnung. Das sind die Wörter, die wir noch anschauen wollen. Bevor wir dann diese Wörter anwenden auf diese Stellen, 1. Timotheus 2, Vers 9 folgende und 1. Petrus 3 im Zusammenhang mit den Kleidern, und werden sehen, dass das alles Prinzipien sind, die für jeden Lebensbereich gelten. Darum habe ich mir jetzt so viel Zeit genommen, oder werden wir noch länger uns mit diesen Eigenschaften beschäftigen. Es sind biblische Prinzipien, die sich auf alle Lebenssituationen anwenden lassen und nicht nur auf die Frage der Kleidung. Das ist mir so wichtig, dass wir von dem ausgehen und nicht nur auf dieses Äußere schauen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dir so direkt und verständlich hast ausgedrückt in deinem Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Alle Kraft, die wir brauchen, für in diesem Leben vom Geist zu wandeln. Herr, dass wir dürfen sicher sein, dass wenn dein Geist uns erfüllt und da führen und leiten, dass auch all diese Sachen automatisch werden wachsen und zunehmen in unserem Leben. Herr, bitte stärk du es jedes heute Abend. Bitte hilf, dass es all diese Stellen, dein Wort noch mehr nachgeht, noch tiefer einsinken kann, dass wir uns beschäftigen damit. Halt du alle Ablenkung fern. Du siehst die teuflische Strategie von der Ablenkung, was nur geht, damit wir uns nicht mit deinem Wort beschäftigen. Herr, hilf du und schenke mir jeder Geschwister die Gnade, sich intensiver mit deinem Wort zu beschäftigen und auch mit all deinen Zusagen und mit der Anwendung von deinem Wort. Dir sei Lob und Dank. Amen.